Du wolltest sagen, Functional Training ist ein Schimpfwort. Teilweise.
Ja, das ist so ein böses Wort geworden, ist so gerade so in dieser, ich sag mal, progressiveren Science-Based-Ecke von Training und vom Internet darf man inzwischen gar nicht mehr Functional Training machen, wird man gleich für gecancelt. Also es ist ja auch ein abwertender Begriff, echt teilweise so, oh ja, der macht ja nur so Functional-Zeugs und so, weißt du, das ist inzwischen was negativ konnotiert ist, was irgendwie abgefahren ist.
Also finde ich interessant, weil da kannst du ja vielleicht auch mal so in deine Historie zurückgehen. Ich bin ja seit 2000, ich weiß es gar nicht, seit 10, 15 Jahren Personal Trainer oder so, ich weiß es nicht, irgendwo dazwischen. Und als ich angefangen habe, das muss so irgendwann 2012, 13 gewesen sein, ja, dann sind es doch nicht 15, aber lange, da war Functional Training richtig der heiße Scheiß. Also wirklich, wenn du Personal Trainer sein wolltest, auf jeden Fall hier in Hamburg, dann musstest du Functional Training machen. Das war, das ging gar nicht anders. Wenn du das nicht gemacht hast, ohne Bose Ball, dann hattest du keine Klienten. Vermeintlich, auf erstmal. Das sah erstmal so aus. War das bei euch genauso?
Ja, schon ein Stück weit. Ich wurde hier ausgebildet bei MTMT. Ich mache das jetzt auch schon irgendwo zwischen 10 und 15 Jahren. Und wir waren sehr beeinflusst von Powerlifting und Bodybuilding natürlich. Da, wo halt irgendwie Krafttraining herkommt. Und dann gab es eben Functional Training und da haben wir uns sehr, sehr viel weitergebildet in dem Bereich. Eben, ich glaube, dass Functional Training eine ganz wichtige Facette addiert hat zu Training und ganz wichtige Tools auch addiert hat. Und die hatten in meiner Erfahrung auch erstmal gar nichts mit einem Bosu-Ball zu tun. Das ist ja so dieses Klischee, weißt du, so Functional Training ist immer so, du springst irgendwie auf den Bosu-Ball oder machst Kniebeugen auf den Bosu-Ball oder so ein Quatsch. Und ich glaube, das missrepräsentiert Functional Training ganz, ganz extrem, weil das ist ja, eigentlich hat das nichts mit den Ursprüngen von Functional Training zu tun. Dieses, wir machen nur noch ganz wilde Übungen. Sehe ich halt heute im Internet. Das wird oft so gleichgesetzt, wenn irgendjemand ganz wild aussehende Übungskombinationen oder Setups macht, so, dann ist es Functional Training. Und also so habe ich das nicht kennengelernt.
ich auch nicht. Es war damals vielleicht, wenn bei euch das so Powerlifting war, dann war das bei mir tatsächlich noch so. Ich komme gar nicht mehr auf den Namen des guten Herrn. Vielleicht kennst du den noch. Ich wollte mir das vorher raussuchen. Der hat immer Unmengen an Omega-3s publiziert und gesagt, das ist der.
Als Polyken?
Das war so. So, das musste man machen, so, in die Richtung. Das war ganz wichtig. So, wer da in die Richtung nicht geht, der braucht auch gar nicht ankommen, irgendwie mit Authentizität und irgendwie Wissen oder so. Ne? Das war so eine Zeit. Vielleicht gibst du uns einfach mal wieder, was deine Definition von Functional Training überhaupt ist, damit wir alle erstmal auf so eine Basis kommen, über was wir jetzt noch weiter diskutieren werden.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also darüber regen sich auch immer alle auf. Was ist die Definition davon? Und ich habe, glaube ich, jetzt auch keine besonders gute, weil es halt sehr schwammig ist. So, was bedeutet funktionell? Funktionell bedeutet eine Funktion erfüllend. Und so kann man natürlich argumentieren, dass jedes Training funktionell ist, weil jedes Training erfüllt irgendeine Funktion. Aber das ist so ein bisschen so ein Totschlagargument, weil auf der anderen Seite weiß, glaube ich, auch jeder, der so ein bisschen drin ist in diesem ganzen Trainingsgame, was gemeint ist, wenn jemand Functional Training sagt. Nämlich einfach komplexere Bewegungen, mehrgelenkige Bewegungen, meistens mit freien Gewichten. Also sprich einfach so Sachen wie Ausfallschritte, Split-Squats, Squats, Kreuzheben und so weiter. Das ist so meine erste Assoziation von Functional Training, ist erstmal das. Und eben nicht so dieses total wilde Übungen auf irgendeinem Bosu-Ball machen. Wobei ich natürlich auch glaube, dass es bestimmt Leute gibt, die das dann irgendwie so vielleicht falsch interpretiert haben oder so ihr eigenes Ding draus gemacht haben und die dann wirklich angefangen haben, irgendwie auf Bosu-Bällen zu jonglieren und das Ganze Functional Training zu nennen. Also ich glaube, so eine gewisse Komplexität in Bewegung steckt da drin in der Definition. Aber ohne Kontext ist es schwierig zu definieren, weil der Kontext ist eben so, okay, von welcher Funktion reden wir jetzt? Und ich denke mal, die Funktion, von der wir reden, ist halt die Funktion unseres Bewegungssystems und nicht die Aktion einzelner Muskeln, um das Ganze so ein bisschen gegenüberzustellen. Vielleicht von, also Bodybuilding ist so, wir versuchen Muskeln zu trainieren. Functional Training ist, wir trainieren Bewegungsmuster. Das wäre vielleicht eine sinnvolle Definition, um das Ganze einzuordnen.
Finde ich sehr gut. Was ich immer, oder was ich versuche mal ein bisschen so rauszustellen, ist Functional Training. Am Ende trainieren wir immer für eine Anpassung. Für irgendeine spezifische Anpassung oder muss gar keine superspezifische sein, um danach irgendwas mit unserem Körper machen zu können. Oder halt vielleicht auch nur aussehen zu können, kosmetisch. Aber am Ende des Tages ist es ja dann funktional gesehen auf die Anpassung, die wir haben wollen. Ja, und das, wie du schon sagst, Bodybuilding ist da relativ einfach, ja, weil wir einfach nur Muskeln isolieren müssen. Was ja aus meiner Sicht nicht heißt, dass du im Bodybuilding oder im reinen Hypertrophietraining nicht trotzdem auch Bewegungsmuster trainieren kannst und gleichzeitig sehr, sehr, sehr gut Muskeln aufbauen kannst. Und das jetzt gar nicht mal so unsignifikant, als wenn du jetzt nur sagst, ich trainiere nur kosmetisch, nur isoliert.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zwischen, wenn man das Ganze jetzt eben in einen Kontext setzt, es gibt einen Unterschied zwischen Muskelfunktion und Muskelaktion. Und also das ist was wir in unseren Ausbildungen immer lehren, dass einem dieser Unterschied bewusst sein sollte, dass eben so Muskelaktion ist quasi, was passiert, wenn Ursprung zum Ansatz zieht, so in Isolation, meistens in der offenen Kette. Und das ist eben sehr isoliert und hat oft nicht wirklich viel mit dem echten Leben zu tun, sage ich jetzt mal. Und Muskelfunktion wäre dann eben so, wie funktioniert der Muskel in einem bestimmten Bewegungsablauf eines lebendigen Organismus. Und da gehört dann halt mehr dazu als einfach nur eine konzentrische Kontraktion. Da geht es dann auch um eben also alle Kontraktionsformen, die irgendwie vielleicht in einem Bewegungsmuster alle vorkommen, also exzentrisch, abbremsend, isometrisch, stabilisieren, kontrollieren, was mehr oder weniger Synonyme sind im Bewegungskontext, kraftübertragend und natürlich auch krafterzeugend. Also so Funktion ist so die reale Komplexität, so was ein Muskel wirklich alles macht in einer komplexen Bewegung. Und Aktion ist so das, weißt du, wenn ich einfach nur google, hey, was macht der und der Muskel, dann spuckt der die Aktion aus.
Was ja immer schon mal gut ist, wenn man das verstanden hat. Egal, was man macht, wenn man weiß, so ein Bewusstsein dafür hat, ja, grundsätzlich. Da sind wir auch wieder bei der zweiten Begrifflichkeit, die mittlerweile so nicht mehr so gut angesehen ist, Science-based, ja. Jeder ist jetzt Science-based und kennt die, auf jeden Fall die Muskelaktionen, sagen wir es mal so, ja. Die sind alle bekannt. Wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen rauszoomen und sagen, hey, Functional Training ist vielleicht, wenn wir das jetzt mal so als Begriff so ein bisschen geklärt haben, etwas, würdest du sagen, dass die meisten Sportler, jetzt gehen wir mal nicht nur vom Bodybuilder aus, sondern vielleicht auch vom, keine Ahnung, Powerlifter, vom Kraft-3-Kämpfer etc., würden die profitieren, wenn sie ein Teil funktional, Functional Training machen würden, in der aus der Sicht, die du gerade geschildert hast?
Ja, also ich glaube unbedingt, ich glaube für jeden Athleten kann das wichtig sein, also selbst für einen Bodybuilder, alleine damit er langfristig gesund bleibt. Und wenn wir dann auch mal aus dem Gym rauszoomen, also ich spiele zum Beispiel Basketball, wenn man sich Athletiktraining anschaut, also ganz viel von Functional Training ursprünglich kam, glaube ich, auch aus diesem Bereich Athletik und Performance Training für Athleten, also Spielsportler. Und ich glaube, da macht es schon sehr, sehr viel Sinn, eben mit solchen komplexeren Übungen das Ganze auch zu trainieren, weil es natürlich um mehr geht, als einfach nur mehr Muskelfleisch aufzubauen. Das ist für manche Sportler sogar ziemlich uninteressant, tatsächlich mehr Masse aufzubauen, sondern du willst halt deinem neuromuskulären System gewisse Muster beibringen, damit du die effizienter ausführen kannst. Und das hat dann höchstwahrscheinlich auch einen Übertrag auf deinen Sport. Also wenn du stärker wirst in einem Muster von, sagen wir mal, Triple Extension, dann wird es einen Übertrag haben auf sowas wie einen Sprung im Basketball oder auch deine Sprintgeschwindigkeit und so weiter und so weiter.
Also, dass davon die meisten profitieren, das die Frage war natürlich so gestellt, dann werden die meisten sagen, ja, wahrscheinlich würde er eh sagen, ja. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückgehen auf dieses Thema, ein Großteil der Podcast-Zuhörer sind natürlich jetzt Coaches oder Leute, die noch so ein bisschen wahrscheinlich eher im Bodybuilding-Training drinstecken. Dann ist auch gerade ja jetzt im Science-Based Bodybuilding-Training auch ein super Thema aktuell, was immer wieder aufkommt. Übungen, maximale Stabilität versus Mehrgelenksübungen, wie sie ja eigentlich auch schon immer gemacht wurden. Was ist nun the way to go? Zu welchem Prozentanteil darf man was machen? Sollte man was machen, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt langfristig Muskeln aufbauen? Ne? Ich finde, das ist immer so diese zwei Lager. Und es hat sich ja mittlerweile tatsächlich so weit entwickelt, dass, ich weiß nicht, ob du diese Videos kennst, von so ganz jungen Liftern, die tatsächlich wirklich mit irgendwelchen Rollen um die Arme und keine Ahnung, sich überall stabilisieren, festbinden an irgendwelchen Kabelzügen, wo ich so denke, wow, das ist wirklich Next Level Dedication. Aber wo soll das hinführen? Selbst wenn du sagst, was ist das, was für eine Anpassung kommt dabei raus? Was sind deine Gedanken bei sowas?
Also mein erster Gedanke ist, wir scheinen es ein bisschen übertrieben zu haben mit dem Hype um Isolation, weil also wirklich so, was machen wir hier? Schafft es niemand mehr, seinen Schultergürtel irgendwie selbst zu kontrollieren, um einen Pushdown zu machen? Muss man seinen Oberarm jetzt am Kabelzug festbinden oder was auch immer? Also das sind so Innovationen in Anführungszeichen, die die Welt, glaube ich, nicht unbedingt braucht. Und alles ist so. Die Frage ist ja auch so, warum? Also was bringt uns dieses Mehr an potenzieller Isolation von einem bestimmten Gewebe wirklich an Gains? Also bauen wir dann wirklich besser unseren Trizeps auf, wenn wir unseren Oberarm komplett stabilisieren und das nicht mehr selber machen müssen? Und ich glaube, das ist einfach nicht so. Also ich glaube, das bringt einfach keinen Vorteil. Und ich sehe dann eben eher einen potenziellen Nachteil, dass man halt einfach nicht mehr lernt, wie man sich halt bewegt und wie man gewisse Segmente seines Körpers intern stabilisiert, damit eben ein anderes Segment sich bewegen kann und ich es schaffe, mechanische Spannung zu applizieren, da wo ich sie haben will. Und das ist ja auch die Kunst des Bodybuildings eigentlich. Also gerade wenn man sich jetzt mal so die Oldschool-Lifter anschaut, dann geht es eben darum, gewisse Positionen zu kontrollieren, damit man eben dann auch in einer komplexeren Bewegung, wie einem Squat zum Beispiel, also zoomen wir mal noch weiter raus, es schafft, seine Oberschenkel hauptsächlich zu stressen mit einem Squat und die muskuläre Arbeit eben so ein bisschen zu fokussieren auf eine gewisse Muskelgruppe. So. Das ist eine Kunst. Und wenn man sich jetzt im Internet heutzutage umschaut, dann könnte man manchmal so den Eindruck bekommen, dass diese Kunst langsam verloren geht, weil einfach nur noch Maschinen und dann nicht mal Maschinen, so das reicht nicht mehr, sondern ich muss mich auch noch in der Maschine festbinden und so weiter. Also es ist so, wir sind da, glaube ich, deutlich übers Ziel hinausgeschossen und ich glaube, das bringt nicht mehr Benefit, sondern es hat vielleicht sogar negative Konsequenzen, wenn man so diesen Approach zu sehr fährt.
Befürchte das auch. Es wird sich herausstellen. Ja. Es wird sich herausstellen. Ich bin der Auffassung, dadurch, dass ich auch schon das alles so lange mache und dieses Bodybuilding-Game halt auch schon länger verfolge, als ich quasi trainiere quasi. Dass das natürlich alles immer so Trends sind. Aber wie du so schön sagst, ich glaube, dass dieser Skill, sich zu stabilisieren und neuronal diesen Skill voranzutreiben und zu lernen, wie ich das tue über bestimmte, wie auch immer, ja, da können wir gleich nochmal drüber reden, wenn dir dieser Skill gar nicht erst angedeiht, ja, dann hast du einfach eine Grundkompetenz nicht erlernt, die irgendwann das Nadelöhr sein wird, ja, in deinem Fortkommen als Athlet, bin ich mir ziemlich sicher. Selbst wenn du sagst, ich will nur Bodybuilding, dann glaube ich, dass du nicht der beste Bodybuilder sein kannst und wirst, wenn du das nicht irgendwann mal lernst oder dich an diese Basic-Lifts rantraust, weil du natürlich in der Zeit, in der du das machst, viel lernen wirst, wahrscheinlich auch viel falsch machen wirst. Ne? Das ist, wird keiner sofort alles richtig machen. Aber ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial, was da einfach den Leuten leider gar nicht ja, abhanden kommt, sozusagen. Das ist so meine Warte, wenn ich das immer so sehe. Ja, was einfach dieses Stabilitätsthema ist, wo dann immer das Argument ja auch ist, du hast mehr Output. Du hast mehr Kraftübertrag, mehr Kraftoutput auf den einen lokalen Muskel. Würdest du da sogar mitgehen? Ich würde das sogar so ein bisschen in Frage stellen.
Ja, ich eben auch. Also das ist so, natürlich kommt es darauf an, so von was für einer Muskelgruppe, von was für einer Bewegung reden wir. Also es ist immer sehr, sehr schwer, solche Diskussionen zu führen ohne Kontext, weil Kontext natürlich immer King ist. Und also, keine Ahnung, natürlich ist es leichter in einer Hack-Squat-Maschine seine Quads zu stimulieren, als mit einer freien Langhantelkniebeuge. So, das würde ich unterschreiben. Aber die Frage ist eben so, wie egal ist es dir, ob du durch dein Training halt ein potenziell schlechterer Beweger wirst, so nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist eine Entscheidung, die kann jeder für sich treffen. Und wenn du vielleicht trotzdem dran interessiert bist, dass du dich immer noch als Mensch gut bewegen kannst, dann macht es wahrscheinlich Sinn, auch ein paar komplexere Übungen ab und zu einzubauen, die dich eben koordinativ auch ein bisschen fordern, weil ein Anspruch von diesem externen Stabilitätshype ist ja auch, jegliche koordinative Challenge quasi auszuschalten, damit ich meinen ganzen Effort quasi nur in die Kontraktion vom Zielmuskel lenken kann. Und eben, das ist erstmal irgendwie logisch, dass es vielleicht auch sinnvoll ist für einen Bodybuilder. Aber es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wenig Leute wirklich langfristig denken. Und ich habe ja vorhin schon diesen Aspekt von Gesundheit und Langlebigkeit aufgebracht. Und unser Bewegungssystem ist sehr, sehr komplex. Und der einfachste Spruch, use it or lose it, der gilt halt einfach. Und je mehr wir uns spezifisch in eine gewisse Richtung trainieren, desto mehr geben wir vielleicht gewisse Qualitäten in Bewegung auf, die unser Bewegungssystem aber vielleicht gerne hätte, gerade wenn es uns darum geht, langfristig gesund zu bleiben. Weil wenn du nicht gesund bist, dann machst du keinen Progress. Wenn du irgendwelche Schmerzen hast, Bewegungseinschränkungen hast, Überlastungserscheinungen entwickelst, dann kannst du gar nicht trainieren. Und dann wirst du auf jeden Fall keinen Progress machen. Also es ist immer so sehr kurzfristig gedacht, so, okay, wie kann ich diese eine Übung jetzt optimal gestalten? Und man denkt, glaube ich, oft nicht so dran, okay, aber was macht das mit mir als Mensch eben? Was macht das mit meinem Bewegungssystem, mit meinem gesamten Bewegungssystem? Und wie wirkt sich das langfristig aus auf meine Belastungskapazität, auf meine Gelenkgesundheit und so weiter und so weiter.
Finde ich ein super, super wichtiges Thema. Gerade wenn man den Sport langfristig machen will, also Krafttraining allgemein langfristig machen will und du musst Krafttraining langfristig machen, um als Athlet überhaupt ansatzweise das Potenzial auszuloten, was du hast. Ja, egal, ob es ein Bodybuilding ist, was auch immer. Du wirst halt mit 2-3 Jahren Training halt nicht ansatzweise dahin kommen, wo du hinkommen könntest, was dir halt in die Wiege gelegt ist, da ist halt dieses Thema verletzungsfrei bleiben und passive Strukturen halt nicht überlasten ein super wichtiger Faktor, den meisten dann erst so ein bisschen auf dem Schirm kommt, wenn die dann so anklopfen und sagen, nicht mehr so geil, jetzt kann ich, ich kann schon gar nicht mehr so trainieren, wie ich es gern hätte. Ja, ich muss schon quasi im Training Kompromisse eingehen, weil irgendwo es zwickt und ich das schon nicht mehr kann. Und dann ist natürlich schon, ich glaube, dann haben die meisten so das erste Mal so, okay. Sag mal, hast du mal irgend so einen Hack, hast du mal irgend so eine Übung für die Schulter oder für, irgendwie zwickt es immer, ISG, ist das so ein Thema? Hast du da mal kurz eine Übung? Die mache ich dann nach dem Push-Tag noch so. Kennst du sicherlich.
Ne? Klar.
Und dann wächst das Thema immer so ein bisschen weiter. Und ich habe da ja meine eigene Geschichte auch. Also ich bin zum Glück eine gesamte Trainingskarriere relativ verletzungsfrei geblieben, aber einfach aus dem Grund heraus, dass ich super lange Knochenlängen habe Und bei mir ist immer schon so schnell das Signal gehabt, na, so ist nicht gut, so ist zu schwer. Lass lieber sein, bevor überhaupt dieser Overuse da war. Aber das ist natürlich bei so kleineren, kompakteren Athleten gar nicht der Fall. Ne? Das kennst du selber. Ich sag mal, die kannst du mit Steinen bewerfen. Die machen halt irgendwie 300 Kilo ADLs. Sieht aus wie Wurst, aber dann sagen die, geht's dir gut danach? Ja, bestens. Bis dann in 10 Jahren nicht mehr so geil ist. Vielleicht so ein bisschen der Switch zum nächsten Thema. Gibt es so typische Schwachstellen? Und ich glaube, wenn man da mal erstmal so in die Körpermitte geht, ja, man spricht ja auch gerne immer vom Core-Training. Wie siehst du das? Ist das etwas, was auch oft unterschätzt ist?
Also jetzt für einen Bodybuilder oder generell? Weil, weißt du, wir haben jetzt viel quasi über Bodybuilder geredet oder Bodybuilding. Und die Sache ist ja, da reden wir von einer sehr, sehr kleinen Population. Also als Personal Trainer arbeitest du im Normalfall nicht mit Bodybuildern, sondern halt mit ganz normalen Leuten, die trainieren, natürlich, weil sie besser aussehen wollen, aber auch einfach wegen Gesundheit. Die wollen sich gut fühlen, da geht es um Wohlbefinden, da geht es um Fitness. Wir sind ja Fitnesstrainer, das darf man auch nicht vergessen. von daher würde ich das jetzt eher so ein bisschen rausgezoomt mal angehen. Und beim Thema Core-Training, da habe ich vorhin erst, als wir einen Podcast aufgenommen haben, mit dem Andi drüber geredet. Das kam übrigens auch vom Functional-Training. Jetzt schließt sich der Kreis. Da gab es so diesen Hype um quasi neutrale Wirbelsäule in allen Lifts und die Wirbelsäule darf sich unter Last auf jeden Fall nicht bewegen. Deswegen trainieren wir ganz viel Planks und Side-Planks und Anti-Rotation. Also so diese Schule von Core-Training, dass wir Anti-Bewegungen trainieren müssen, weil die Wirbelsäule muss ja stabil bleiben für Kraftübertragung und so. Und davon habe ich mich sehr, sehr krass, also ich war auch mal so drauf und dachte, okay, das macht Sinn, das ist logisch, also trainiere ich meine Leute so. Ja, und dann, wenn man das macht, siehe da, Leute verlieren ihre Bewegungsoptionen, verlieren Sicherheit in Bewegung, gerade durch ihre Wirbelsäule. Von daher glaube ich, dass ein dynamisches Core-Training sehr, sehr wichtig ist. Für einen Bodybuilder ist es wieder nichts Neues, weil der wird seinen Sixpack nicht aufbauen durch einen Plank, sondern halt durch einen Crunch, durch eine Crunch-Bewegung zum Beispiel oder eine große Range of Motion. Aber da kann man sehr, sehr viel machen und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eben gerade unsere Körpermitte sehr variabel und sehr dynamisch trainieren, weil das ist ein, und da kann man sich einfach nur die Anatomie anschauen, das ist ein extrem dynamisches System mit extrem vielen Gelenken. Also Wirbelsäule plus die Rippen, also der ganze Brustkorb ist auch hoffentlich ein sehr dynamisches System. Und da bin ich so ein bisschen, wenn man sich die Anatomie anschaut und vor allem auch die funktionelle Anatomie und Biomechanik, ganz ohne diesen Bias Krafttraining oder Bodybuilding, dann kann man sehr, sehr viel lernen. Und dann sieht man irgendwie, okay, was kann unser Bewegungssystem eigentlich? Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich als Ableitung treffen, okay, wie sollte ich dieses System vielleicht trainieren? Und da kommt dann halt sehr viel Rotation ins Spiel auch, also gerade in Bezug auf Wirbelsäule, Brustkorb und so weiter. Da kommt dann vielleicht sogar die Atmung ins Spiel, weil auch eine Funktion, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, aber so dieser Bereich, dieser Zylinder, Becken und Brustkorb, so der ist halt auch für die Atmung zuständig. Atmung, relativ wichtige Bewegung, by the way, so für jeden Menschen. Das sind alles so Dinge, also weißt du, Core-Training, da denke ich inzwischen auch über Atemarbeit nach. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch drüber, schafft es jemand, dieses System Core zu stabilisieren. Das ist nach wie vor wichtig für dann schwere Output-getriebene Übungen. Und das ist generell halt ein wichtiger Punkt, ein Eckpfeiler unserer Philosophie. Es geht ganz viel um Variabilität. So, das ist ein wichtiger Teil von Fitness. Und wenn wir Leute tatsächlich fitter machen wollen, dann spielt es immer eine Rolle. Dann machen wir uns immer Gedanken darüber, okay, wie kann ich den Menschen mehr Variabilität geben? Und jetzt eben in Bezug auf Bewegung in dem Fall. Und da kann man ganz, ganz viel machen. Und das Coole ist, dass wenn ich dafür sorge, dass mein axiales Skelett, also eben so dieser Becken, Wirbelsäule, Brustkorb, Schädel, wenn die Körpermitte variabel ist und Bewegungsoptionen hat, dann wirkt sich das automatisch positiv aus auf meine angehängten Strukturen. Also Schulter, Schulterblatt, Hüfte und so weiter. Das heißt, es ist oft sehr effektiv, bei der Körpermitte anzusetzen, auch wenn es um Bewegungsoptionen und Variabilität geht. Also es ist teilweise auch wirklich verrückt, wieder zur Atmung. Ich hatte letztens einen Crossfit-Athleten bei mir. Das sind dann schon so, weißt du, so Voodoo-Tricks. Da machst du einen gezielten Atemdrill und auf einmal hat der 20, 30 Grad mehr Schulterrotation, weil du eben seinen Brustkorb beeinflusst hast über die Atemübung. Also das sind alles so Dinge, die jetzt inzwischen für mich Core-Training ausmachen. Und das ist zum Glück komplexer geworden über die Jahre und ist halt nicht mehr nur so, ja, wir machen halt Planks und Side-Planks und sorgen dafür, dass deine Wirbelsäule sich unter Last nicht bewegt. So, das, da ist sehr, sehr viel mehr möglich und da kann man auch Riesen-Benefits rausziehen, wenn man das Ganze ein bisschen differenzierter sich anschaut.
Okay, ja, cool. Absolut. Wenn ich jetzt nochmal so, auch nochmal zurückdenke, ne, weil du es gerade so mit der Anti-Rotation, ne, nochmal so ansprachst, so wo du gesagt hast, okay, kenne ich halt auch noch so aus alten Tagen, ne, das war dann so auch so ein Ding. Pull of Press, ne, finde ich immer so der Klassiker, der Pull of Press musst du eh machen. Wenn du machst Pull of Press nicht, hast du Potenzial auf der Strecke gelassen. Und habe ich tatsächlich auch in unfassbar vielen Personal Trainings dann auch gemacht, ne? Also ich würde das jetzt auch nicht sagen, dass es immer noch was Schlechtes ist, aber ich finde es halt super interessant, dass jetzt vermehrt, und das sehe ich halt auch, diese ganzen Rotationsgeschichten auch erklärlicherweise, ja, viel mehr Einsatz finden, auch im Gen-Pop-Training, wie du es ja so schön sagst, ne? Also das Person-Training hat in den seltensten Fällen was mit Leuten zu tun, die jetzt Bodybuilding oder Powerlifting machen oder irgendwas, was natürlich Spaß machen würde, aber das ist leider nicht die Realität, ne? Und genau, das Thema Atmung finde ich auch super interessant. Das ist natürlich auch etwas, was grundsätzlich auch der Bodybuilder, glaube ich, lernen sollte. Ne? Weil, wie du so schön sagst, wenn man natürlich diesen Zylinder-Rumpf irgendwie stabilisieren kann, dann hast du da natürlich drumherum wieder deinen typischen Output besser transportiert, sozusagen. Ne? Und ich glaube, das finde ich halt auch, wenn es um Core-Training geht, wenn man diese Atmung, ne, der Powerlifter kennt es mit dem Bracing oder wie man es auch nennen möchte, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt und auch Bewusstsein schafft für sich selber, ich glaube, dann hat man schon einen großen Schritt gemacht in die Richtung.
Ja, absolut. Also für uns war, wir haben einen ziemlichen Deep Dive gemacht, auch als Team. Das ging vor ein paar Jahren los und da haben wir uns viel mit dem Atemzyklus und auch dem Gangzyklus beschäftigt. Und das bringt uns vielleicht wieder so ein bisschen zurück zu Funktion und wie könnte man das definieren? Man könnte es auch definieren als, wie verhält sich unser Bewegungssystem, wenn wir gehen und atmen? Weil dann haben wir einen Kontext geschaffen. Atmen und gehen sind so die zwei ursprünglichsten menschlichen Bewegungen. Also unser gesamtes Bewegungssystem hat sich quasi so entwickelt durch die Evolution, dass wir effizient uns von A nach B bewegen können und dabei halt atmen können. Und dementsprechend ist es so, dass wenn man diese grundsätzlichen Bewegungsmuster besser versteht, dann wird man insgesamt menschliche Bewegung besser verstehen. So, also die Erfahrung habe ich gemacht, das ist nicht mal, also da lässt sich meiner Meinung nach gar nicht diskutieren. Aber eben, es ist so ein bisschen die Frage, hast du Bock drauf, wirklich menschliche Bewegung besser zu verstehen? Oder willst du einfach nur Übungen, die wir im Gym machen, besser verstehen? Und das ist auch so ein bisschen, weißt du, dieser Science-Based Bodybuilding Approach, da geht's dann, da wird jede Übung zerlegt und Mechanik wird viel erklärt und hoffentlich auch besser verstanden von gewissen Bewegungen. Aber Mechanik ist halt nicht Biomechanik. Das sollte einem da auch immer bewusst sein. Also wenn ich Bewegung nur durch die Linse, Kraftvektoren, Hebel und so weiter verstehe, dann fehlt noch ein bisschen was, nämlich so quasi der Mensch, der diese Bewegungen macht. So. Und deswegen kann ich das jedem empfehlen, sich mal ein bisschen mit diesen Themen zu beschäftigen, wenn man Bock drauf hat, eben menschliche Bewegung auf einem höheren Niveau zu verstehen. Und da sind wir dann wieder bei der Gen-Pop, wo es eben eigentlich nicht darum geht, maximal viel Muskeln aufzubauen, sondern wo es auch darum geht, dass Menschen sich halt einfach besser bewegen. Und da kann das ein richtiger Gamechanger sein. Und wie gesagt, da spreche ich aus Erfahrung.
Okay, also dass der Core ein wichtiges Thema ist, das haben wir, glaube ich, schon, hat jeder schon mal geahnt, auch jeder, der zuhört. Aber da können wir wahrscheinlich, also die ganzen Zuhörer, wahrscheinlich alle noch viel, viel rausziehen, egal für welche sportliche Anpassung wir am Ende trainieren. Gehen wir mal so ein bisschen nach oben im Körper. Ja, auch klassisches Thema. Ich nehme die Themen quasi immer so, wie sie die Zuhörer schon kennen. Thema Schulterblätter ist auch immer was im Krafttraining immer wieder rauf und runter debattiert wird. Ja, bei Übung XY sollst du die Schulterblätter zusammenziehen, du solltest sie offen lassen, du solltest sie nach unten ziehen, was auch immer. Was ist da so deine Einschätzung? Wie wichtig sind die Schulterblätter für, jetzt gehen wir mal wieder auf den Genpop-Menschen, für gesunde Beweglichkeit, für vor allen Dingen langlebige Schulter-Usability, sag ich mal, fürs Leben?
Ja, extrem wichtig. Also ich meine, einem muss klar sein, dass am Schulterblatt die Gelenkpfanne vom eigentlichen Schultergelenk dranhängt. Also, und auch das ist so, Schulter ist, für mich ist es ein komplexes System wieder, was aus vier Gelenken besteht. Dem Gelenk zwischen Schulterblatt und Brustkorb, dem SC-Gelenk, also Schlüsselbein zu Brustbein, dem AC-Gelenk, Schlüsselbein zu Schulterblatt und dann kommt quasi das eigentliche Schultergelenk, das Glenohumeralgelenk. Und dieses System funktioniert halt immer nur als System. Und ganz, ganz wichtig ist eben, was macht das Schulterblatt? Weil wenn das Schulterblatt gewisse Dinge nicht kann, dann wird es unsere Optionen einschränken, beziehungsweise dann werden wir irgendwo anders dafür kompensieren. So, das können wir als Menschen ja sehr gut kompensieren, gerade in Bewegung. Und Kompensationen sind nicht unbedingt ein Problem. Aber wenn man regelmäßig und mit schweren Lasten trainiert, dann werden Kompensationen gerne irgendwann mal zu einem Problem. So, also es ist dieser Spruch, eine Kompensation ist kein Problem, bis sie zum Problem wird. So, ja, okay, cool. aber ja, so die Grundlage für alles, was wir irgendwie mit unseren Armen machen, ist eben, was macht das Schulterblatt? Was kann das Schulterblatt? Und so meine generelle Einstellung dazu ist, befreit eure Schulterblätter, verdammt nochmal, auch wenn ihr Bodybuilder seid. Es gibt spezielle Anwendungsfälle, Stichwort Powerlifting, Bankdrücken im Powerlifting, aber auch die anderen Lifts, also Kniebeuge zum Beispiel, wo es Sinn macht, die Schulterblätter in einer gewissen Position relativ rigide zu halten. Aber das sind sehr, sehr spezifische Anwendungen und für alle, die sich einfach nur gut und schmerzfrei bewegen wollen, ist es eben wichtig, dass dieser Rhythmus funktioniert aus Schulterblatt und Oberarm, also das haben wahrscheinlich auch schon viele schon mal gehört, der sogenannte scapulohumerale Rhythmus besagt quasi, dass immer wenn unser Oberarmknochen sich irgendwie bewegt, dann muss sich unser Schulterblatt mitbewegen. Und dementsprechend macht es wenig Sinn, willentlich das Schulterblatt irgendwo festzuhalten, weil wir dadurch eben ja einfach für einen, ich sag jetzt auch ein Wort, das man eigentlich nicht sagen darf, für einen unnatürlichen Bewegungsrhythmus sorgt. Und es hat einen Grund, dass unsere Knochen sich so bewegen, unsere Gelenke sich so bewegen, wie sie sich halt bewegen. Und wir denken dann irgendwie manchmal, dass wir schlauer sind und sagen dann so, nein, nein, ich halte jetzt mein Schulterblatt hier fest, während ich die und die Bewegung mache, weil XY. Und in den meisten Kontexten macht das absolut keinen Sinn. Und wenn man mit der Genpop arbeitet, dann wird man sehen, da fehlt ganz, ganz vielen Leuten Bewegung in den Schulterblättern, Kontrolle darüber und beziehungsweise Stabilität. Das ist auch ein Thema, was mir da natürlich gleich einfällt. Das Argument ist ja oft, ja, wir müssen für Stabilität sorgen und deswegen halten wir unsere Schulterblätter irgendwo fest. Und das ist so, das ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Das ist meiner Meinung nach eine drastische Fehlinterpretation von dem Begriff Stabilität, weil etwas rigide machen, dafür sorgen, dass sich etwas nicht bewegt, das ist nicht Stabilität, nicht im Bewegungskontext. Im Bewegungskontext ist Stabilität motorische Kontrolle über einen Bewegungsablauf. Das bedeutet dynamische Kontrolle. Stabilität ist nichts Statisches, sondern immer was Dynamisches. Und das kann man sehr, sehr gut eben auf dieses System Schulterblatt-Schulter übertragen. wie gesagt, es hat einen Grund, dass wenn wir Bankdrücken machen, einfach so, dass sich unsere Schulterblätter dabei mitbewegen. Die Frage ist, kannst du die Bewegung kontrollieren? Und natürlich, wie immer, so hast du die Belastungskapazität aufgebaut, bla bla bla. Darüber müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht groß reden. Aber ja, Schulterblattbewegung, sau wichtig. Vielen Leuten fehlt da einiges. Und würde ich dann dafür sorgen, dass diese Leute ihre Schulterblätter noch weniger bewegen, dann mache ich einen Fehler.
Okay. Kann ich absolut so bestätigen. Auch aus der Praxis, aber auch aus der Bodybuilding-Praxis heraus, die du halt im Studio ständig siehst. Ne? Selbst ich bin auch oft in Studios unterwegs, sagen wir mal, die Bodybuilding-Elite trainiert, ja, und wo ich dann oft denke, würde es den Jungs tatsächlich nicht auch mehr Muskelmasse bringen, wenn sie genau ihre Schulterblätter auf hoher Last kontrollieren könnten, ja. Ich denke schon, aber das ist gar nicht mehr durch dieses ganze Stabilisationsthema ist das quasi ausgestellt, ne? Also so rein in der Wahrnehmung. Das ist gar kein Thema, ne? Das ist für die gar nicht so wichtig, weil, und da kommen wir dann wieder auf das so ein bisschen auf das Thema Ego ja in jedem Sport, das würde ja bedeuten, dass ich erstmal weniger Gewicht bewegen kann, um diese Kapazitäten aufzubauen, um dann wieder mehr Gewicht zu bewegen, was dann unter Umständen auch wieder mehr Muskelfasern und motorische Endplatten rekrutiert. Aber da müsste ich ja zwei Schritte zurückgehen, um den dritten nach vorne zu machen. Ja, denke ich, dass auch da, glaube ich, viel Potenzial noch ist, egal für jeden, der da noch nicht so viel Bewusstsein für geschaffen hat, wahrscheinlich. Gut, sind wir nach oben gewandert, wandern wir wieder runter. Gehen wir mal so ein bisschen auf die Hüfte, auf das Kennen, ja. Und vielleicht, was siehst du da so für Problembereiche, wenn du mal so guckst, was vielleicht Athleten auch oftmals an Wehwehchen haben, wenn es so in diesen Bereich geht? Was treten da oft für Wehwehchen auf?
Boah, also, was man natürlich oft erlebt, ist das, was sich meistens Impingement schimpft. Also hätte man natürlich auch bei der Schulter anbringen können, aber so Hüftimpingement, damit haben immer wieder Leute zu kämpfen. Also gerade so Athleten, mit denen ich jetzt in letzter Zeit mehr zu tun habe, sind oft auch zum Beispiel Crossfitter und so weiter. Läufer auch ganz viel. Also da gibt's alle möglichen Ausprägungen, weil natürlich das auch wieder ein sehr, sehr komplexes Gebilde ist, also so Becken, Hüfte und alles, was da so passiert. Ja, und ich meine, runtergebrochen ist es so ein bisschen das Gleiche, was vielen Leuten fehlt, was ich gerade schon für den Schulterkomplex hier erzählt habe. Also es geht auch da viel um Beckenkontrolle und aber auch ganz viel um Bewegungsoptionen, die oft fehlen. Also gerade bei Kraftsportlern auch. Kraftsportler sind meistens gut darin, ihr Becken in einer gewissen Position einfach festzuhalten und dann Sachen zu machen. Und dann geht oft eben so der Skill verloren, dass man zum Beispiel sein Becken auch dynamisch und ohne das krampfhaft zu machen, nach vorne und nach hinten zu kippen. So, das sind so Dinge, die passieren jetzt wieder zurück zum Gangzyklus. So, die passieren normalerweise, wenn bei jedem Schritt, den wir gehen, ist unser Becken eben so einen leichten Tilt nach vorne und nach hinten macht und so. Und das sind kleine Bewegungen. Aber deswegen sind sie auf gar keinen Fall unwichtig, weil Bewegung, gerade so auf so einer Mikroebene, ist ja auch so ein Mechanismus, wie wir Stress durch unseren Körper verteilen. Und wenn uns diese Bewegung fehlt, dann führt es oft dazu, dass halt Kraft nur noch auf einen sehr kleinen Bereich wirkt, sage ich mal. Und so entstehen natürlich gerne mal gewisse Überlastungserscheinungen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei einem Läufer sind, wenn du bei jedem Schritt diesen Impact quasi immer genau auf der gleichen Stelle hast, mit genau den gleichen, die genau die gleichen Strukturen immer mit diesem Impact umgehen müssen, naja, dann ist diese Stelle schneller mal überbelastet, als wenn du die Beweglichkeit, die Variabilität besitzt, diese Last, diesen Impact quasi besser über dein gesamtes System zu verteilen. Und das ist was, das ich oft sehe, dass Leute einfach nicht wirklich in der Lage sind, ihr Becken erstmal zu bewegen. Und da würde ich auch erstmal ansetzen und dann kann man weiter zur Hüfte gehen. Aber auch da ist eben so, das ist so wie mit dem Schulterblatt. Die Position von deinem Becken gibt erstmal vor, wo sich deine Hüfte hinbewegen kann und wo nicht. Und ich glaube, wir wir gucken generell so in der ganzen Bewegungswelt immer sehr gerne eben auf das Schultergelenk, also Glenohumeralgelenk oder auf das Hüftgelenk und vergessen so ein bisschen so, hey, die Gelenkpfanne hängt an der Struktur und wie kann die Struktur sich überhaupt bewegen oder gibt's da irgendwelche Einschränkungen? Also das ist sowas, das habe ich jetzt gerade so über die letzten paar Jahre festgestellt und auch mehr damit gearbeitet. Das meine ich auch so mit Beckenkontrolle, also Beckenbeweglichkeit / Kontrolle, was natürlich auch irgendwie so mehr oder weniger ein und dasselbe ist. Das wäre da so mein erster Gedanke, weil das dann auch so Athleten, die Probleme haben, was für Übungen mache ich mit denen, was für Skills trainiere ich mit denen, das ist ganz oft Beckenkontrolle und Bewegungsoptionen schaffen im Becken und dann natürlich auch in der Hüfte.
Also die Kompetenz der Beckenpositionierung quasi verbessern, dass man da ein besseres Kompetenzniveau hat.
Genau, also Positionierung, aber auch wirklich Beweglichkeit. Weil es gibt zum Beispiel, ist ja auch so, der Anterior Tilt ist an sich ja jetzt nichts Schlechtes. Die meisten Leute existieren in einem. Ich glaube, gibt es Statistiken, dass es ungefähr 80% der Menschen sind und so. Das heißt, eine Position ist nicht das Problem. Aber die Frage ist, schaffst du es aus dieser Position auch rauszukommen? Oder hast du nur diese eine Position zur Verfügung? Und wenn jemand nur diese Position hat und der liegt vor mir auf dem Rücken und ich sage, hey, roll mal dein Becken nach vorne und nach hinten und da passiert halt gar nichts, so, dann habe ich eine low-hanging fruit für einen Trainingsprozess, für einen Reha-Prozess identifiziert und dann sage ich so, hey, daran arbeiten wir jetzt erstmal, dass du ganz smooth und ohne Anstrengung es schaffst, dein Becken nach vorne und nach hinten zu rollen. So. Weil wenn du die Option hast, dann wird es dir dein Bewegungssystem danken, wenn du dann eben wieder laufen gehst oder was auch immer für einen Sport machst.
Würdest du bestimmte Bewegungsmuster als Must-Dos in dem Bereich irgendwie einkategorisieren oder bist du allgemein, sagst du, es kann halt, muss halt individuell sein für jeden oder gibt es da sowas, wo du sagst, hey, das profitieren von diesem Bewegungsmuster profitieren wahrscheinlich die meisten?
Also wir bleiben bei Becken und Hüfte, oder? Mhm, also Jetzt in dem Case. Also so wirklich ganz simpel ist das, was ich gerade gesagt habe. Jemand liegt auf dem Rücken, Füße sind aufgestellt, so ungefähr 90 Grad im Knie und dann einfach nur, man kann am Anfang auch seine Hände quasi an sein Becken legen und es hinzubekommen, das Becken über eine große Range of Motion nach vorne und nach hinten zu tilten. So, das ist für mich der Einstiegspunkt für jeden, wenn ich das als ein Problem oder ein Defizit identifiziert habe. Kann man auch im Sitzen machen und es ist so simpel und sieht natürlich auch nach überhaupt nichts aus. Also weißt du, wenn du auf dem Boden liegst und so ein bisschen dein Becken vor und hinter rollst, so ja, was soll das? Aber das kann man auch super mit der Atmung koppeln. Also zum Beispiel, wenn das Becken nach vorne rollt, in Anterior Tilt, eine tiefe Einatmung noch dazu nehmen. Und wenn man das Becken nach hinten rollt, dann wieder Ausatmung, um da so ein bisschen einen Rhythmus auch herzustellen und die Range of Motion dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen zu vergrößern. Das wäre was. Und dann gibt's natürlich auch noch so die anderen Bewegungsebenen. Also schaffst du es, in der geschlossenen Kette zu adduzieren und zu abduzieren. Das sind auch so Sachen, die ich dann viel mache mit Leuten. Aber ja, da gibt's dann ganz unterschiedliche Übungen, wie man das machen kann. Und für mich ist immer so eine gedankliche Reihenfolge. Ich will erstmal, dass Leute die Sagittalebene im Griff haben, also es eben schaffen, Bewegungen in der Sagittalebene machen zu können und kontrollieren zu können. Und dann gehe ich weiter in die Frontalebene und kümmere mich so ein bisschen mehr um Adduktion, Abduktion und dann auch in die Transversalebene, wo es dann eben mehr um Rotation geht. Plus, ich baue das Ganze auch gerne so schnell wie möglich ein in komplexere Bewegungen. Also zum Beispiel jetzt Ausfallschritte. Gut gemachte / gut gecoachte Ausfallschritte sind für mich so die Übung, wenn es um Beckenkontrolle, Hüftbeweglichkeit geht. Und die kann ich halt auch sehr gut unter Last und progressiv trainieren. Also das ist so, wir kriegen ja auch dauernd die Frage gestellt, die hast du wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört, so, wenn du nur noch eine Übung machen könntest oder drei Übungen, weißt du so. Und bei mir ist halt immer so, hey, Ausfallschritte. sind auf jeden Fall in der Top 3 und sind vielleicht sogar die Top 1, weil da einfach so viel passiert, dass du bewegst dein gesamtes System, viel in Integration, also weißt du, dein Oberkörper rotiert mit und so weiter, also wie gesagt, je nachdem, wie du sie machst. Aber das wäre jetzt so ein Bewegungsmuster, was mir da halt einfällt, weil das eins ist, was ich so als, ja, quasi den Goldstandard ansehe. Also wenn das jemand wirklich gut kann, mit allen Rotationen und Bewegungen, die dazugehören, dann bin ich schon sehr, sehr happy. Und dann kann ich auch davon ausgehen, dass der Mensch so, was Bewegungsoptionen angeht, gut aufgestellt ist.
Kann ich nur so wiedergeben. Also ich nutzt gerne Bulgarian Split Squats, ja, gerade so im Personal Training. Da kannst du halt sehr, sehr schnell sehen, genau wie du schon sagst, wo steht so ein Mensch koordinativ und von den ganzen Kontrollen entsprechend der Gelenke und untereinander der Gelenke. Und dann kannst du sofort relativ schnell einordnen, wo er steht und dann nach ein paar Monaten wieder einordnen, wo steht er jetzt. Ja, das ist schon sehr, sehr cool, wenn man da so Kompetenz hat und unter Umständen dann vielleicht auch gutes Gewicht bewegen kann, wenn es dann Spaß macht oder dem Ziel dienlich ist, sagen wir es mal so. Ne? Da können wir vielleicht gleich zum nächsten Thema übergehen. Ja, wenn man jetzt so einen Bulgarian Split Squat oder einen Ausfallschritt macht, ja, dann ist natürlich die Stabilität des Knies auch ein Faktor. Ja, und das Knie wandert vielleicht mal nach außen, nach innen. Ist das gefährlich? Ist das gut? Ist das schlecht? Wie ordnet man das ein?
Ich ordne es am liebsten ein in wirklich die funktionelle Anatomie, angewandte Biomechanik. Und da ist auch wieder so eine Sache. Gerade als Trainer lernt man diese Themen, wenn man sie überhaupt lernt, sehr oberflächlich. Also ich habe Sport studiert, nur Bachelor, aber immerhin. Und ich habe sehr, sehr wenig über diese Themen gelernt. Das heißt, alles, was ich mir da irgendwie angeeignet habe und was wir jetzt auch in Ausbildungen weitergeben, das ist alles irgendwie im Eigenstudium passiert. Und nach dem Studium war ich halt so, ja, okay, Kniegelenk ist Scharniergelenk. Fertig. Das war dann mein inneres Bild. Ist halt so ein Scharnier. Und dann habe ich mich mal tatsächlich mit der Physiologie auseinandergesetzt und siehe da, das Knie ist ein sehr, sehr komplexes Gelenk, das auch rotiert. Also jedes Mal, wenn wir es beugen, wenn wir es strecken, dann rotiert dieses komplexe System. Das ist erstmal das Wichtigste. Also ich vermeide jetzt mal, dass ich eine Stunde anfange, übers Knie zu labern. Aber das ist so, wenn man das ein bisschen besser versteht, dann stellt sich die Frage gar nicht mehr nach, ist es jetzt gut oder schlecht, wenn das Knie nach innen oder außen geht, sondern dann versteht man vielleicht, warum das passiert und dann kann man das Ganze auch besser beurteilen und bewerten. Es hat immer einen Grund, wenn es passiert, das ist wichtig. Also weißt du, unser Körper macht nichts zufällig. Wenn jemand eine Kniebeuge macht und die Knie kommen nach innen, dann können wir nicht einfach sagen, das ist schlecht, das ist falsch, das ist gefährlich, sondern man muss die Frage stellen, warum organisiert sich das Bewegungssystem so, wie es es tut, jetzt in diesem Beispiel in der Bewegungsaufgabe Kniebeuge. Und unser Bewegungssystem ist immer irgendwie bemüht, effizient zu sein, den Weg des geringsten Widerstandes zu wählen. Das heißt, es gibt einen Grund, dass das passiert. Und dann ist die Frage, kann es dann überhaupt schlecht sein? Zum Beispiel, wenn das Knie nach innen kommt? Ja, darüber könnten wir jetzt ewig philosophieren, aber ich glaube, das Wichtige ist, auch wenn das Knie ein komplexes rotatorisches Gelenk ist, einem muss irgendwie klar sein, dass Hüfte und Fuß einfach sehr, sehr viel die Richtung fürs Knie vorgeben. Und dass, wenn ich irgendwas am Knie sehe und eben ich sage, ich will das verhindern oder ich will neues Muster dem Menschen beibringen, dann setze ich als Coach meistens erstmal am Fuß an. Weil das sind ja oft Bewegungen, wo wir halt in der geschlossenen Kette sind. Wir stehen irgendwie am Boden. Und ich meine, der erste Kontakt zur Welt ist halt der Fuß. Und wenn der Fuß irgendwas macht oder nicht macht, dann wird das auf jeden Fall die Kette nach oben einen Effekt haben. Und es kann zum Beispiel sein, dass der Fuß es eben nicht schafft, stabil zu sein oder halt eine gewisse Einschränkung in Bewegung hat. Und dementsprechend die dann nach oben weitergibt und dann fällt das Knie nach innen. Aber da würde ich dann eben nicht sagen, hey, drück dein Knie nach außen, weil dadurch packt man auf eine Kompensation wahrscheinlich einfach nur eine andere Kompensation drauf und dann ist die Frage, wie gut ist dem Menschen damit geholfen? Sondern dann würde ich halt erstmal zum Beispiel ganz simpel drauf eingehen, so hey, wie ist der Druck auf dem Fuß? Da ist oft am allermeisten zu holen, wenn es ums Knie geht, dass man den Menschen beibringt, wie sie gut Kraft mit ihrem Fuß in den Boden übertragen. Und damit löst man meistens schon die allermeisten Probleme. Und natürlich kann es auch irgendwie sein, dass so eine Problematik von oben kommt, also von der Hüfte. Aber in meiner Erfahrung, und gerade wenn es jetzt einfach nur ums Personal Training geht, wenn es da irgendwelche extremen Kompensationen gibt, die ich verändern will, hey, dann schaut euch mal die Füße an und cue die Füße, coach die Füße, schafft gewisse Constraints für die Füße, damit die Kraftübertragung besser funktioniert. Und dann bedankt sich das Knie auch meistens dafür.
Wäre jetzt genau auch das, worauf ich dann am Ende hinaus wollte, nämlich das Thema Fußsohle und von irgendwo muss dann die Stabilität dann herkommen, wenn ich jetzt quasi irgendwas mit meinem Kniegelenk mache, es sei denn, ich mache eine Leg Extension. Das ist dann wurscht, aber das ist wahrscheinlich auch der geringere Teil des größten Teil des Trainings, ne? Wie du so schön sagst, gerade diese Cues, wie immer sie auch aussehen mögen. Ich glaube, da habe ich schon viele Leute im Podcast gehabt, die ganz unterschiedliche Auffassungen darüber haben, wie man jetzt eine Kniebeuge sinnvoll vom Fußbett coachen sollte, etc. Aber wie du schon sagst, wenn da genug Stabilität da ist, dann wird das Knie wahrscheinlich mehr folgen können oder mehr dem folgen können, was du halt an Übertrag, an Kraft haben willst. Wenn wir, weil ich jetzt gerade die Leg Extension quasi hatte, wenn wir am Ende noch mal so auf das klassische Training mit Geräten zurückkommen und damit natürlich vielleicht auch so ein bisschen mehr dem isolierten Training, Bodybuilding-Training. Wie wichtig oder wie viel würdest du davon einbauen, auch für den normalen Genpop-Klienten, der jetzt vielleicht sagt, hey, ich will tatsächlich in erster Linie nackt gut aussehen, in zweiter Linie natürlich auch sofort gesund und vital bleiben?
Also die Sache ist, hier bei MTMT, das ist ja so ein kleines Personal-Training-Studio, wo ich bin, seitdem ich in der Fitnessbranche bin, wir haben hier keine Maschinen. Inzwischen haben wir eine Beinpresse, die haben wir seit ein paar Jahren. Aber das Gym, wie das aussah, als ich angefangen habe, war halt 4 Power Racks, Langhanteln, Specialty Bars, Kurzhanteln, Kettlebells, Kabelzüge. So. Und mir hat es eigentlich nie an irgendwas gemangelt für Personal Training. Aber wenn ich Budget hätte und wir vielleicht noch ein bisschen mehr Platz hätten, dann würde ich da auf jeden Fall auch ein paar Maschinen reinstellen. Auf jeden Fall würde ich da ein paar Maschinen reinstellen. Ich glaube nicht viele. Ich glaube, es gibt auch sehr spezialisierte Maschinen, die dann dafür nicht unbedingt tauglich wären. Aber ich denke mal, ich meine, wir trainieren unsere Kunden sehr variabel. Wir machen auch viel mit Plyos, mit Sprüngen und so weiter. Aber ich sag mal so, der Teil von der Session, der jetzt so das klassische Krafttraining abbildet, da würde ich wahrscheinlich, also wenn ich so meinen Traum-Gym einrichten könnte mit allen Maschinen, dann würde ich wahrscheinlich so ein Drittel bis zur Hälfte an Maschinen trainieren und zwei Drittel bis Hälfte quasi mit freien Gewichten arbeiten. Also es sind einfach extrem gute Tools, um mechanische Spannung auf Muskeln zu applizieren. So, klar, deswegen gibt es die Dinger. Und Muskelmasse ist sau wichtig, auch für Genpop-Leute, die, also selbst wenn die nicht so ästhetisch getrieben sind, ist Muskelmasse sau wichtig für die, einfach aus gesundheitlichen Gründen.
Welche Maschinen wären das? Ist jetzt natürlich, das fragt sich jetzt jeder, welche Maschinen wird er da reinstellen?
Sitzender Leg Curl, Leg Extension, Beinpresse, Hack Squat. Das wären mir so die wichtigsten eigentlich, glaube ich. Und natürlich könnte man dann irgendwie noch ein paar coole Oberkörpermaschinen vielleicht reinstellen. Generell ist es halt so, es ist ein bisschen leichter mit freien Gewichten, finde ich, oberkörpermäßig auch einen sehr guten und vielleicht auch isolierten Hypertrophie-Reiz zu setzen. Für den Unterkörper ist es immer ein bisschen schwieriger, weil die Bewegungen halt automatisch mal sehr komplex sind und du halt immer alles trainierst, so ungefähr. Aber ja, ich glaube, die vier, die hätte ich gerne. Und dann vielleicht noch irgendwie eine schöne High Row, wenn noch ein bisschen Platz übrig ist. Vielleicht so eine, weißt du, so eine Butterfly, Rear Delt Fly Combo Nummer, sowas. Ja, und für mich würde ich mir natürlich auch eine dicke Chest Press noch reinstellen. Also einfach nur für mein Training dann.
Weil du mehr Brust brauchst, sagst du.
Genau.
Ja, natürlich.
Bin
Ja,
gerade am
gut.
Überlegen, ja, nee, das wär's schon.
Vielleicht erweitert ihr euch ja eines Tages noch und dann passiert das auch alles. Aber ich glaube, ist bei euch in der Stadt relativ schwer, ne? Rein von den Immobilienpreisen und etc.
Ja, wenn wir so die
Doch, ne?
Nachbarfläche
Ja.
anmieten und da einen Maschinenpark reinstellen, das wäre schon pricey.
Ja, ich war jetzt letzten Sommer auf der Ecke und habe auch Klienten, die da wohnen. Und wenn man das dann mal alles so mitkriegt, dann denkst du halt. Also Hamburg ist jetzt auch nicht unbedingt ein billiges Plätzchen, ne? Aber das scheinbar noch mal ein Ticken günstiger. Mein Traum ist ja immer noch, also nicht nur in Hamburg, sondern irgendwo in Deutschland mal so ein wirkliches, so ein Ami-Gym zu haben. Weißt du, so ein Warehouse-Gym, so ein
Oh
Riesending,
ja.
30 Meter hohe Decke. Tore, die du im Sommer aufmachen kannst, so riesen Turf, aber auch eine Area, wo nur Bodybuilding ist, eine Area, wo nur Powerlifting ist, eine Area, wo ein Basketballfeld noch drin, weißt du, so riesengroß. Das wäre mein absoluter Traum. So, das fehlt mir hier in Deutschland einfach. Aber ich glaube, gibt der Standort Deutschland einfach nicht her. Vielleicht auch.
Ja, du sprichst mir aus der Seele. Ich habe tatsächlich gestern erst Research gemacht, weil ich bin gerade auf der Suche nach einem Gym, weil ich brauche Maschinen. Also tatsächlich, wenn meine Basketballsaison vorbei ist Ende April, dann werde ich mich noch in einem anderen Gym anmelden, damit ich halt auch die Möglichkeit habe, an Maschinen zu trainieren. Und in München sind wir echt schlecht aufgestellt. Also natürlich gibt es halt so die klassischen Ketten und so weiter, aber ich habe eben auch so, davon habe ich geträumt, so ein Ami-Gym, wo einfach jede Maschine drin steht, eine riesige Fläche und so weiter. Nee, es ist die Gym-Kultur, also gerade hier in München, die lässt schon so ein bisschen zu wünschen übrig, leider. Also ich habe ganz viele Virtual Tours gemacht durch Gyms und mir angeguckt, was die so haben, mein Equipment, und ich war eigentlich immer enttäuscht.
Ist schon deutlich besser geworden, würde ich sagen. Also ihr habt schon ein paar Ketten, die auch schon ein paar coole Geräte haben. Das ist über die letzten 10 Jahre schon besser geworden, weil ich auch echt relativ viele Klienten immer jemand in München hatte. Und dann kriegst du natürlich so mit, was die so für Genpop-Gyms haben. Das ist definitiv besser geworden, aber das fehlt halt immer noch. Muss man halt selbst realisieren irgendwann. Aber ich glaube, dafür
Genau.
bin ich zu alt, leider. Das kann ich nicht mehr. Das machen die Nerven nicht mehr mit. Eigenes Gym und dann so groß. Ah, ich weiß nicht. I don't know. Alright. Du, ich würde sagen, wir haben viel abgefrühstückt, was es da so an Input geben kann, an Missverständnissen geben kann, was vielleicht auch erst ans Bewusstsein gerückt werden sollte, musste. Gibt es noch irgendwas, was du die gewünscht hättest, was ich hätte fragen sollen, auf die Agenda setzen sollen.
Nö, also ich finde, wir haben uns dem Thema gut genähert, weil eben es geht ja nicht darum, irgendwie zu sagen, hey, Isolation schlecht und integrierte komplexe Übungen gut und so weiter. Auch wenn man sich im Internet rumtreibt, irgendwie vielleicht der Meinung sein könnte, es geht immer nur um gut oder schlecht. Ich finde, also wenn wir zum Ende kommen, so zeigt Functional Training ein bisschen mehr Liebe, weil das ist so ein verteufelter Begriff ist eigentlich total schwachsinnig, weil daher kommt es nicht. Die Leute, die sich das überlegt haben, die hatten eine ganz andere Vorstellung. Und ein Punkt, weil ich habe mir die Fragen durch oder den Leitfaden durchgelesen und eine Überschrift war so Schwachstellen von Bodybuilding. Und da habe ich mir kurz Gedanken drüber gemacht. Und ich finde, Fitness ist die Schwachstelle Nummer eins von Bodybuilding. Mit Bodybuilding trainiert man nur sehr bedingt seine Fitness. Und es muss uns, glaube ich, klar sein, gerade wenn wir Personal Trainer sind, so wenn es unsere Aufgabe ist, Leute fitter zu machen, dann sollte uns das bewusst sein, dass Fitness deutlich mehr ist, als nur große Muskeln haben. Fitness bedeutet Anpassungsfähigkeit, bedeutet, dass man sich auf unterschiedliche oder unterschiedlichen Anforderungen anpassen kann, auf unterschiedliche Anforderungen auch reagieren kann. Und dementsprechend ist Fitness ein sehr breiter, variabler Begriff. Und da gehört Muskelmasse dazu, aber es ist nicht alles.
Absolut. Ich finde sehr, 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 sehr gute letzte Worte sozusagen, weil auch der Bodybuilder limitiert sich ganz oft darüber, dass er das halt nicht wirklich einsehen möchte. Ne? Also kann ich so an meinem besten Beispiel, ich bin jetzt seit 4, 5 Jahren auch so im Cardio-Game ziemlich aktiv, was Laufen angeht und so weiter. Und vor 10 Jahren habe ich noch propagiert, dass du halt kein Cardio-Training brauchst. Machst halt Schritte.
Gilt ja auch deine Gains.
Gilt auch deine Gains. Und dann machst du halt mal Beinpressen mit 15 Wiederholungen und dann hast du auch deine Herzfrequenz mal so ein bisschen hochgefahren. Aber dass du eine Beinpresse mit 15 Wiederholungen gar nicht nutzen kannst, weil dir einfach der limitierende Faktor einfach deine Herz-Kreislauf-Kapazität ist, das kommt dir erst dann in den Sinn, wenn du merkst, ja, ich habe sie und ich kann davon im Hypertrophie-Training profitieren. Also jeder Fitnessfaktor zahlt ja auf den nächsten ein. Deswegen, wie du so schön gesagt hast, gibt dem Thema Functional Training ein bisschen mehr Liebe, dann gibt euch es auch ordentlich Liebe zurück, um es mal so am Ende so ein bisschen zu halten. Du, ich danke dir vielmals. Lass die Leute gerne wissen, wo sie dich finden, wenn sie mehr davon sehen wollen, dich, euch finden. Wird auch alles verlinkt sein, aber sag's gerne noch.
Also am leichtesten @mtmt.gym, das ist unser Instagram-Account, schickt uns eine DM, die lese meistens auch ich. Oder mein privates Instagram @coachquies, also Coach wie Coach und Quies, K-U-I-S, das ist mein Spitzname. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, auch vielleicht in Richtung Ausbildung und so weiter, wie gesagt, schreibt mir einfach eine DM. Ich antworte auf alles und ja, danke dir für die Einladung, war ein cooles Gespräch. Und steckt, glaube ich, auch hier und da auf jeden Fall ein bisschen Wert drin für andere Trainierende oder auch Coaches.
Absolut. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Und wir sind raus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Peace.